Ich wünsche euch allen ein gesegnetes neues Jahr und ich würde gerne vor der Predigt noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du Gott über diese Welt bist, dass du Gott über unser Leben bist und diese Welt ja so lange fortbesteht, wie du es möchtest und du uns ein neues Jahr geschenkt hast und wir bitten dich, dass du uns deine Perspektive gibst für dieses Jahr, für unser Leben, dass du uns hilfst, auf dich zu schauen und mit deiner Perspektive zu leben und ja, bereit zu sein, uns dir ganz hinzugeben. Bitte hilf bei allem Reden und Hören. Ja, wir brauchen deine Hilfe. Amen. Für viele war das letzte Jahr wieder ein Krisenjahr. Vor allem für die Menschen in der Ukraine. Unsägliches Leid, Zerstörung, getrennte Familien, unzählige Tote. Auch auf Seiten der Russen. Schrecklich. Und da können wir uns hier in Deutschland leicht ein gesegnetes neues Jahr wünschen. Ich weiß nicht, wie groß aber auch bei dir die Sorgen sind. Ob du vielleicht nur auf einen guten Urlaub verzichten musst oder ob du dich auch sorgen musst, deine Stromrechnung nicht bezahlen zu können. Keiner weiß, wie das kommende Jahr laufen wird. Wir wissen es sonst nicht, aber dieses Jahr gefühlt noch weniger. Und so neu das Jahr auch sein mag, die alten Sorgen nehmen wir mit. Und ich will das neue Jahr deshalb ganz bewusst mit der Jahreslosung beginnen und uns mit der Jahreslosung eine Perspektive für das unbekannte neue Jahr geben. Die Jahreslosung für 2023 lautet: Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich werde die Jahreslosung aber nicht in dem Text anschauen, aus dem er eigentlich kommt, aus 1. Mose 16. Es lohnt sich auch da mal das ganze Kapitel zu lesen. Aber es gibt auch einen Psalm, der sehr gut zu der Jahreslosung passt, nämlich Psalm 139. Und Psalm 139 ist ein Gebet zu Gott, der mich sieht. Und das Gebet besteht aus 4 Strophen mit jeweils 6 Versen. Die erste Strophe: Gott, du weißt alles. Die zweite Strophe: Gott, du bist überall. Die dritte Strophe: Gott, du hast mich gemacht. Und die vierte Strophe: Gott, bewahre mich. Gott wird im ganzen Psalm immer direkt angeredet. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und sowohl der Psalmist als auch Gott haben ein persönliches Interesse aneinander. Ich lese Psalm 139 einmal vor und will uns dann diese 4 Strophen als Perspektive für das neue Jahr mitgeben. Psalm 139. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen, denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Der Psalm ist von David. Und David sagt zu Gott: Gott, du weißt alles über mich. Die ersten 6 Verse. Und als erstes sagt er ganz allgemein, wie Gott zu ihm steht. Vers 1. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Gott interessiert sich für David. Und zwar nicht nur irgendwie oberflächlich, sondern bis ins Detail. Er will alles wissen. Und das wird dann ausgeführt. Egal, was David tut, Gott kriegt es mit. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Ich gehe oder liege, so bist du um mich. Und das sind dann auch richtig erstaunliche Dinge, die Gott über David weiß. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Sogar Davids Gedanken kennt Gott. Oder Vers 3, der zweite Teil. Du siehst alle meine Wege. Also alles, was David tut, egal wo er ist und wie es ihm geht, Gott sieht es alles. Und dann finde ich der Hammer in Vers 4. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Also bevor David was sagt, weiß Gott schon, was er sagen wird. Gott, du kennst mich besser, als ich mich selber kenne. Und das ist wirklich erstaunlich. Und das ist auch ermutigend. Gott interessiert sich für alle Details deines Lebens und deiner Persönlichkeit. Und er weiß die Sachen einfach. Normal sind unsere Gedanken ja im Kopf und da hat kein anderer Zugriff drauf. Für Gott gibt es diese Grenze nicht. Und auch die Zukunft ist keine Grenze für ihn. Er weiß, was du sagst, bevor du es sagst. Für David ist das jetzt aber nicht einfach nur ermutigend. Es bringt ihn auch einfach zum Staunen. Er hat Ehrfurcht vor Gott, einen gesunden Respekt vor dem Gott, der alles über ihn weiß. Vers 6. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Und in Vers 5 steckt dann auch eine kleine Nuance von Bedrohung im Text. Wenn Gott alles über mich weiß, dann muss ich aufpassen, was ich sage, was ich denke und was ich tue. Wie wird das im Text deutlich? Bei Luther lautet Vers 5, von allen Seiten umgibst du mich. Die Elberfelder ist hier ein bisschen genauer und sagt, von vorn und von hinten hast du mich umschlossen. Umschlossen oder auch eingeschlossen oder eingeengt. Und dieses Wort wird manchmal benutzt oder oft benutzt, wenn eine Stadt belagert wird. Also was David zu Gott sagt ist, Gott, es bedrückt mich durchaus auch, wenn du alles über mich weißt. Und so ist in diesen Versen einerseits Ermutigung und auch ein bisschen Bedrohung. Mir ist ein passendes Kinderlied zu diesen ersten 6 Versen eingefallen. Ich weiß nicht, wer von euch das Lied kennt. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Da geht es weiter, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich, drum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Das ist eine ernste Warnung. Im englischen Original ist die Aussage interessanterweise ein bisschen anders. Da fängt es auch an mit, oh, be careful, little eyes, what you see. Also pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und dann heißt es aber, there's a father up above and he's looking down in love. Also er schaut auf dich in Liebe. Nicht nur er schaut auf dich herab, darum pass auf, sondern pass auf, er schaut, oder weil er auch in Liebe auf dich schaut. Und ich glaube, es ist beides. Es ist Bedrohung, aber auch Ermutigung. Er interessiert sich für alles, was du tust, und er weiß alles über dich. Das ist ermutigend und beunruhigend, je nachdem, wie du gerade lebst. Wenn zwischen dir und Gott alles gut ist, dann ist es klasse zu wissen, dass er sich für jeden deiner Gedanken interessiert. Ja, Jesus sieht es auch, wenn du zu Hause tagtäglich für ihn und für deine Familie die Stellung hältst. Jesus hört auch ein stummes Lob, das du ihm in deinen Gedanken bringst, was sonst niemand hört. Aber wenn du von ihm etwas verbergen willst, wird dich seine Nähe bedrücken. Mir wurde früher manchmal gesagt, stell dir vor, Jesus sitzt neben dir, wenn du alleine zu Hause bist. Da haben wir manchmal heimlich Fernsehen geguckt. Und vielleicht ist es auch für dich besser zu wissen, als sich manch einen guten Vorsatz fürs neue Jahr zu setzen. Jesus sieht es, wenn du heimlich Fernsehen guckst. Jesus liest deine WhatsApp-Nachrichten und deine E-Mails mit oder auch, was du anonym in Internetforen schreibst. Jesus weiß es, wenn du dich nach einer Affäre sehnst. Du musst vor ihm nichts verbergen. Wenn du Probleme mit einer Sünde hast, sag es ihm. Er weiß es eh. Bitte ihn um Hilfe. Er will dir helfen. Er interessiert sich für dich. Gott, du weißt alles über mich. Das war der erste Punkt. Und David betet weiter zu Gott und sagt ihm, Gott, du bist überall. Die nächsten 6 Verse. Und ich glaube, hier steckt diese bedrohliche Nuance schon ein bisschen mehr drin, denn David will vor Gott fliehen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Aber egal, wohin er geht, Gott ist überall. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Selbst ganz weit weg ist Gott. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Gott, du bist überall. Aber auch hier ist für David diese Tatsache nicht nur bedrohlich. Nein, David weiß auch, es ist auch gut, wenn Gott überall ist. Woran wird das hier deutlich? Zum Beispiel, wenn er sagt, Gott, du bist auch bei den Toten. Weil bei den Toten, da will David sicherlich nicht sein. Aber selbst wenn er dort wäre, ist Gott auch dort. Oder auch wenn er sagt, selbst am äußersten Meer würde Gott ihn mit seiner Hand führen. Die Führung Gottes ist was Gutes. Deshalb ist auch bei diesen Versen einfach die überwältigende Tatsache entscheidend, dass Gott überall ist. Und das geht sogar so weit, dass selbst wenn man am gleichen Ort bleibt, aber dunkelste Nacht, da ist Gott alles sieht. Für Gott ist selbst die Dunkelheit so, als ob überall Licht hinfällt und er alles sieht. Vielleicht warst du schon mal irgendwo, wo es wirklich komplett dunkel war. Manchmal gewöhnen sich die Augen ja dann nach ein paar Minuten an die Dunkelheit und man sieht dann wieder ein bisschen was. Aber manchmal ist es einfach komplett dunkel. Da sieht man die Hand, wenn man vors Gesicht hebt, sieht man selbst die Hand nicht mehr. Und weißt du, selbst da sieht Gott alles. Er sieht, was da noch rumkrabbelt und rumfliegt, jedes kleine Staubkörnchen, jede kleine Spinne. Selbst die Dunkelheit liegt für ihn völlig offen. Alles liegt vor ihm völlig offen. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, aber es war ungefähr, wo ich irgendwie zwischen 6 und 9 Jahre alt war. Da hatte ich oft Angst, wenn ich abends ins Bett bin. Ich hatte manchmal Albträume und musste da jedes Mal dran denken, wenn ich dann schlafen gegangen bin. Meine Eltern haben dann mit mir den letzten Vers von Psalm 4 auswendig gelernt. Mich quält keine Sorge, wenn ich mich niederlege. Ganz ruhig schlafe ich ein, denn du, Herr, hältst die Gegner von mir fern und lässt mich in Sicherheit ruhen. Und den habe ich dann rauf und runter gebetet, einfach vor mir hergesagt. Und so bin ich dann oft eingeschlafen in dem Wissen, Gott ist da. Gott ist da, auch in der dunkelsten Nacht. Egal an welchem Ort, egal wohin Gott dich führt, egal welche Lebensumstände über dich kommen, Gott ist da. Im Krankenhaus, im OP-Saal ist Gott da. Bei einem Meeting auf der Arbeit ist Gott da. Wenn die Kinder zu Hause ein Chaos verursacht haben, Gott ist da. Und er weiß sogar, wo die Schlüssel liegen, die du jetzt gerade zwischen den Spielsachen suchst. Und selbst wenn in dir Dunkelheit und Unordnung ist, behält Gott den Überblick und kann dich mit seiner guten Hand führen. Du kannst vor ihm nicht weglaufen. Welch ein Trost. Er ist ein Gott, der dich sieht. Und das galt schon, bevor du geboren wurdest. Und da sind wir jetzt bei dem dritten Punkt. Gott, du hast mich gemacht. Das wird in den nächsten Versen deutlich. David weiß, ich bin nicht einfach nur durch meine Eltern zustande gekommen. Nein, Gott hat mich persönlich gewollt und gemacht. Vers 13. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich lebe, weil Gott es wollte und er mich aktiv erschaffen hat. Und David überträgt einfach mal hier das auf sich, was am Anfang über Adam gesagt wurde. Nicht nur Adam wurde von Gott aktiv erschaffen, sondern David nimmt den Anspruch, Gott, du hast auch mich gebildet. Und was Gott da gemacht hat, ist nicht irgendwas Schlechtes. David kann sagen, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Und ja, der Mensch ist ein Sünder, er ist ein Bettler und ohne Jesus unwürdig vor Gott zu kommen. Aber trotzdem trägt jeder Mensch etwas von Gottes Herrlichkeit an sich, einfach weil ihn Gott gemacht hat. Und davon ist nicht alles verloren gegangen. Und Gott schuf auch Davids Körper, Vers 15. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Gott kannte David noch bevor dieser gemacht wurde und er kannte sogar schon jeden einzelnen Tag seines ganzen Lebens. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Und so kann David am Ende nur sagen, aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken, wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn Gott alles über mich weiß und das für jeden Menschen gilt, den er gemacht hat, dann muss Gott wirklich sehr, sehr viel wissen. Eine unvorstellbare hohe Summe an Informationen, an Gedanken, die bei Gott zusammenkommen. Weiß jemand von euch, was am 15. November des letzten Jahres passiert ist oder passiert sein soll? Also am 15.11.2022. Ich gebe einen Tipp, es hat mit der Weltbevölkerung zu tun. Genau. Laut UN wurden am 5.11.2022 zum ersten Mal 8 Milliarden Menschen auf der Erde, haben da gelebt. Die UN weiß auch nicht genau, ob es wirklich der 15.11. war, weil es eben unmöglich ist, genau den Überblick zu behalten, wie viele jetzt genau da sind, wie die Geburten und Todesfälle sich verteilen. Aber deshalb hat die UN einfach gesagt, okay, irgendwann, jetzt wird es passiert sein und wir nehmen einen Stichtag Mitte November. Ab dem 15. November gilt also die 8-Milliarden-Marke als geknackt. 8 Milliarden Menschen, einfach unvorstellbar. Das ist eine 8 mit 9 Nullen dahinter. In einem Fußballstadion kann man immerhin mal 60.000 erleben, aber 8 Milliarden. Und Gott kennt jeden Einzelnen von ihnen, jeden. Er hat jeden gemacht, hat jeden gewollt, hat jeden aktiv erschaffen. Er hat jeden wunderbar gemacht und hat an jedem Interesse, an 8 Milliarden Menschen zur gleichen Zeit. Wahnsinn. Manchmal denken wir, dass es auf der Erde langsam ein bisschen voll wird. Nicht nur global gedacht, sondern auch in der Nachbarschaft. Wir bauen uns gerne hohe Sichtschutzzäune in den Garten, um mehr Privatsphäre zu haben. Nicht so bei Gott. Er freut sich über jeden Menschen. Und davon bist du nicht ausgenommen. Egal, wie du über dich denkst, egal, was du alles kannst oder nicht kannst, Gott hat dich gewollt. Du lebst nicht ohne Grund oder einfach durch Zufall. Und Gott hat dich wunderbar gemacht. Und Gott interessiert sich für dich. Er ist ein Gott, der dich sieht. Und diese Verse hier in Psalm 139, die untermauern unter anderem auch eine christliche Ethik, die sich gegen Abtreibung richtet und für ungeborenes Leben eintritt. Schon wenn ein Baby noch im Bauch ist, kennt Gott diesen Menschen. Er ist nicht nur ein Zellhaufen. Und für Gott gibt es kein unwürdiges Leben. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie es ist, mit einer Behinderung zu leben. Ich bin davon weder betroffen, noch kenne ich das aus der eigenen Familie. Aber Gott wollte auch die Menschen mit Einschränkungen, mit geistigen und körperlichen Einschränkungen. Auch da hat er liebevoll bei der Entstehung gewirkt. Ob er die Einschränkung wollte oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber entscheidend ist, er wollte diesen Menschen. Und vielleicht sind diese Menschen für uns ein Geschenk, uns daran zu erinnern, wie abhängig wir selbst sind und um uns die Aufgabe anzuvertrauen, uns um sie zu kümmern. Und stellen wir uns wirklich mal den Extremfall vor. Ein Mensch, der nichts kann, der nur im Bett liegt, sich nicht regt, sich nicht äußert. Auch er muss deshalb nicht am Ziel seines Lebens vorbeileben. Auch er hat für Gott einen unschätzbar hohen Wert. Vergleichen wir nur untereinander, dann tun sich große Unterschiede bei uns auf, ja. Aber gemessen an dem, was Gott kann, kann ich nicht viel mehr als ein Mensch mit starken Einschränkungen. Gott kann ich nicht beeindrucken mit dem, wie viel ich verstehe, wie gut ich arbeiten kann oder sonst etwas. Wenn ich auf einen Menschen mit Behinderung herabblicke, dann ehre ich unseren Schöpfer weniger, als es dieser Mensch tut, allein dadurch, dass er sich komplett der Fürsorge anderer anvertraut. Auch er kann etwas zum Lob der Herrlichkeit Gottes sein. Und allein darauf kommt es an. Gott, du hast mich gemacht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das gilt für jeden Menschen. Aber David kennt auch die Gefahr von Menschen. Er kennt die Bosheit des Menschen. Und da sind wir jetzt bei den letzten 6 Versen und der Bitte an Gott: Gott, bewahre mich, leite mich auf deinem Weg. Und diese Verse werden bei diesem Psalm manchmal ausgeklammert, weil sie so hart sind und scheinbar zu Hass ermutigen. Und ja, David bittet Gott, gottlose Menschen, böse Menschen zu töten. Vers 19. Ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Es sind Menschen, die bewusst etwas gegen Gott haben. Vers 20. Sie reden von dir lästerlich und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Deshalb fragt David dann, sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Und solche Aussagen finden sich öfters in den Psalmen. Psalmisten drücken ihren Hass gegenüber Menschen aus, bis dahin, dass sie Gott darum bitten, diesen Menschen ein Ende zu bereiten. Und ich würde das erstmal einfach wahrnehmen und so stehen lassen und dann aber zwei Sachen gerne dazu sagen. Ich glaube, wenn Psalmisten so etwas beten, dann ist das nicht ganz, oder dann scheint es nicht ganz ungerechtfertigt zu sein. Menschen tun Dinge, die sind zu verurteilen. Da kann man sich nur darüber aufregen, und zwar weil Gott auch darüber verärgert ist. Und dieser Bosheit ist ein Ende zu setzen, und manchmal geht das nur, wenn der Mensch, der diese Bosheit tut, aus dem Verkehr gezogen wird. Uns steht dieses Urteil nicht zu. Wir sind nicht besser. Aber Gott steht dieses Urteil zu. Und ihm überlässt David das Gericht, wenn er hier so betet. Und das ist das Zweite. David leugnet nicht, dass er Hass empfindet. Er spürt den Hass, aber er bringt ihn vor Gott. Er überlässt es Gott, ein gerechtes Urteil zu sprechen. Jesus hat uns geboten, unsere Feinde zu lieben und für unsere Verfolger zu beten. Aber ich glaube, dass er uns dazu manchmal helfen muss, vorher unseren Hass bei ihm abzuladen. Und dann sind auch diese letzten schönen Verse von Psalm 139 mit einzubeziehen, wo deutlich wird, David ist sich über seine eigene Reinheit selber gar nicht sicher. Er betet, Gott bewahre mich. Gott, wenn ich auf einem bösen Weg bin, dann bring mich davon ab. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Ein Ältester meiner Heimatgemeinde hat mal gesagt, ich glaube, dass ich zu jeder Sünde fähig bin. Wenn die Umstände nur schlimm genug sind, weiß ich nicht, ob ich nicht auch richtig böse Dinge tun würde. Wie denkst du über deinen moralischen Zustand? Wie sieht es mit deinen Gedanken aus? Liebe Geschwister, wir brauchen das Gebet, dass Gott uns erforschen soll, uns prüfen soll und schauen soll, wo wir falsch leben, wo wir auf bösem Weg sind. Lass ihn nachschauen in allen Zimmern deiner Gedanken, gib ihm die Schlüssel zu allen Türen deiner Gefühle. Gott, bewahre mich, führe mich nicht in Versuchung und erlöse mich von dem Bösen. Leite mich auf deinen Wegen, auf den ewigen Wegen. Mach es dir zur Angewohnheit, dich Gott ganz hinzugeben. Bete, Gott, mach mit meinem Leben das, was dir gefällt. Verändere mich, wenn nötig, brich mich. Jesus gab sein Leben, damit du nicht für dich, sondern für ihn lebst. Liefere dich Gott ganz aus. Sei bereit, Böses beim Namen zu nennen und Gottes Wertesystem anzunehmen. Bring ihm deinen Hass, deine Unzufriedenheit, deinen Ärger. Der ganze Psalm macht deutlich, du kannst ihm eh nichts verbergen. Er ist ein Gott, der dich sieht. Er weiß, was du sagst, bevor du es sagst. Er kennt alle Kammern deines Herzens. Vor ihm kannst du nicht davonlaufen. Wieso solltest du auch? Er hat dich liebevoll gewollt und gemacht. Deshalb erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Gott, du weißt alles. Gott, du bist überall. Gott, du hast mich gemacht. Gott, bewahre mich. Möge dir diese Perspektive ein gesegnetes neues Jahr eröffnen. Amen. Ich lade euch ein zu einer Gebetsgemeinschaft und am Ende lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten. Und Gott, wir wollen dich noch einmal dafür preisen und dir danken für Jesus, den du uns gesandt hast zu unserer Erlösung, dass du unsere Schuld vergibst, uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Danke, dass wir darauf unsere Hoffnung, unsere Zuversicht setzen dürfen. Bitten dich, hilf du uns dabei, ja, aus deiner Gnade zu leben, uns dir anzubefehlen, unsere Schuld vor dir zu bekennen. Danke für Jesus, danke, dass wir Abendmahl feiern dürfen, daran denken dürfen, dass du unsere Sünde, für unsere Sünde gestorben bist und auferstanden bist, ein neues Leben ans Licht gebracht hast und auch uns gegeben hast durch deinen Heiligen Geist in uns, der bei uns bleibt, der in uns ist und der uns führt und leitet, dass wir etwas sind zu deiner Ehre, zu deinem Lob und zum Segen für uns selbst und andere. Danke, dass du uns nicht alleine lässt. Danke, dass du bei uns bist und ja, uns segnen möchtest und gute Gedanken über uns hast. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen und wir singen vor dem Abendmahl das Lied »Es ist gut, an deinem Tisch zusammen zu sein«.
Der du allein der Ewge heißt und Anfang, Ziel und Mitte weißt, im Fluge unserer Zeiten, bleib du uns gnädig zugewandt und führe uns an deiner Hand, damit wir sicher schreiten. So segne uns der gnädige und barmherzige Gott. Amen. Wir nehmen nochmal Platz und hören auf das Postludium. Allen wünschen wir einen gesegneten weiteren Sonntag.